Werbung im Bergcast. Liebe Leute, ich möchte gerne mit euch und mit dem Grizzly im Studio über etwas reden, was mir schon lange auf der Seele liegt. Nämlich zum einen, dass wir noch einen Rabattcode haben, ne? Und Grizzly, wie geht der nochmal?
Ja, Dakar, alles groß geschrieben übrigens und dann 24. Alles zusammen ohne Leerzeichen. Genau.
Dakar 24. Und Leute, vielen, vielen Dank an alle, die in den letzten Tagen bestellt haben. Der Shop brennt, der glüht seit Tagen und ja, daran seid geil, ihr schuld. Ne? Mega. Vielen, vielen Dank auch, dass ihr immer mehr Gefallen findet an unserem Turkana-Gepäcksystem. Mega nice. Wir wissen, ihr vertraut unserem Urteil hier aus dem Podcast und das könnt ihr wirklich. Ich habe das Ding selber am Motorrad. Ich habe selber Taschen sowohl hinten als auch vorne von Turkana und ich muss euch sagen, ich bereue es halt keinen Tag. Und wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, etwas noch sucht, für ganz spezielle Lösungen könnt ihr uns auch immer anschreiben, denn man kann viele Dinge davon sehr vielfältig ans Bike bringen und da können wir euch auch gerne beraten. Falls ihr in der Nähe unseres Headquarters in Teltow bei Berlin wohnt, könntet ihr euch die sogar nach Absprache mal anschauen.
Auf jeden Fall, ne? Und ja, so aus der Mediaabteilung von Dirty Rocks kommt ja da vielleicht dann auch noch die Tage das ein oder andere zusätzliche Infogimmick. So. Über Turkana, denn wir waren da fleißig zusammen am Start. So. Und ich habe mir so eine Kleinigkeit, wir haben uns so eine Kleinigkeit überlegt und haben gesagt, nachdem ihr Dakar FM so abfeiert da draußen, an der Stelle auch nochmal danke für dieses tonnenweise liebe Feedback. Das ist wirklich Wahnsinn. Bedeutet mir, also ich sage das jetzt nicht einfach so, mir bedeutet das extrem
ja, ist wirklich, kann ich nur bestätigen. Also Grizzly schickt mir hier Smileys mit heulenden Augen den ganzen Tag, immer wenn er sowas Feines liest, wie,
ja, das
Mann,
ist,
ihr habt das Rallye-Feuer in mir wieder erwacht und dies und das, ist wirklich geil.
Und deshalb haben wir uns überlegt, der Rabattcode, der endet eigentlich heute um 0 Uhr, also Dakar 24, aber wir haben gedacht, wir legen nochmal einen Tag drauf. Also geil. Morgen, den Samstag, ist eigentlich keine Dakar mehr. Für euch im Shop ist noch so ein bisschen Dakar.
Mega.
Und das so als kleines Dankeschön.
Very nice, Chrissy, very nice. Also da kann man auf jeden Fall zuschlagen. Und dann haben wir noch eine andere Sache, Chrissy. Weißt du, was ich meine?
Ich bin gespannt. Gerade nämlich nicht, das haben wir super abgesprochen.
Ja, ja. Wir haben nämlich einen Dakar-Sieger und darüber reden wir heute. In dieser
ja, Frage. Natürlich. Ich war gerade noch beim Shop, weil ich wollte noch irgendwas dazu sagen, aber ich bin heute ein bisschen emotional. Ne? Dakar ist zu Ende. Das ist immer so ein bisschen schwierig.
Ja, jetzt haben wir eine Adventure-Reise mit dir hier.
Ja, ja.
Eine Sache wollte ich noch sagen. Doch. Und zwar haben uns ein paar Leute darauf hingewiesen, dass die letzte Folge irgendwie abgeknapst war, zumindest auf einigen Catchern, was Body zum Beispiel, dass ein Teil fehlte. Da scheint irgendwie ein Upload-Problem gewesen zu sein. In diesen Minuten, in denen wir aufnehmen, versuchen wir das gerade zu fixen und wir werden das fixen. Also ich bin gerade dran, so nebenbei und ich kann euch sagen, das Interview mit Bradley wird es nochmal komplett zu hören geben, inklusive einer kleinen Zusammenfassung von dir. Also wenn ihr den Podcast hört, ist das schon online. Ne? Einfach nochmal vielleicht aktualisieren oder so. Genau, da fehlt ein paar Minuten.
Ist mir auch übrigens eingefallen, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ich reite uns jetzt hier nicht in irgendwas rein. Das kann ich gut, sowas. Und zwar, wir wurden, und das nicht nur einmal, angeschrieben von Leuten und gesagt, die so sagen, Mensch, könnt ihr das nicht jeden Tag machen zu Dakar?
Ja.
Mehrfach. Ihr habt da schon so ein bisschen was angeschubst in unseren Köpfen. Wir haben das auch schon mal diskutiert.
Ja.
Ich sage mal so, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Wir befinden uns derzeit in einer Machbarkeitsstudie, ob wir das irgendwie hinbekommen. So, also in einer internen Machbarkeitsstresstest von Hausen und mir.
Ja.
Einfach den Hintergrund, ne? Ihr habt es gewusst oder mitbekommen, du bist in den Bergen, das wird sich vermutlich nächstes Jahr auch wieder überschneiden mit der Skigeschichte von der Schule. Dann hattest du jetzt eine extrem stressige Woche mit ganz vielen Konferenzen und so.
Tatsächlich, ja.
Meine Tage sahen eher so aus, dass ich halt, also ich arbeite ja Vollzeit, dann habe ich nach der Arbeit mich hingesetzt und habe den ganzen Kram für Dirty Rocks gemacht, wo mittlerweile halt auch täglich Arbeit anfällt. Hab dann die Stages recherchiert, dann aufgenommen und dann irgendwann mal so zu meiner Frau Hallo gesagt.
Man muss Prios setzen im Leben, ne?
Genau, man muss Prios setzen und mir, das macht unfassbar Spaß und ich liebe das, aber Dirty Rocks wird mehr, das ist auch gut und da freuen wir uns drauf. Das heißt, also wir überlegen uns das, wir gucken mal, ob wir es, also wie wir es umsetzen können in einem Rahmen, der machbar ist für uns.
Ja,
und ja. Der aber halt auch euch die Qualität von Dacker FM trotzdem so gibt, wie ihr es verdient. Denn wir wollen natürlich nicht anfangen zu schludern.
Ja, viele haben es nicht auf dem Schirm, ne? Viele denken hier, Mann, ihr mit eurem fetten Enterprise Dirty Rocks hier belästigt hier die ganze Zeit den Berghast. Leute, ganz im Ernst, das ist halt immer noch ein Hobby, ne? Muss man sagen. Also wir haben alle normale Jobs und es ging auch gar nicht anders. So viel kommt da jetzt echt nicht mehr rum. Aber das ist schon ein kleines Träumchen, da halt was draus zu machen und zumindest so zukunftsmäßiges hinzukriegen. Also das Ding läuft im Moment, ich weiß nicht, ob wir das so sagen können, aber es läuft so auf null schon. So, also mal mehr, besser, mal schlechter. Jetzt gerade im Moment helft ihr wirklich krass mit, dass es wirklich gut funktioniert. Aber es gibt natürlich immer so, das ist halt, wir können im Dirty Talk das nochmal so richtig drüber quatschen, ja. Das ist halt im Prinzip ein Auf und Ab und so, man weiß immer nicht, was am nächsten Monat ist, wir müssen auch immer ein bisschen was zurücklegen und so. Man genau, unterschätzt, also man unterschätzt diese Dinge, die so standardmäßig halt immer anfallen, ne, also.
Ja.
Das ist dann immer, weißt du, dann fragen mich auch manchmal Leute, sag mal, was ist denn da für eine Marge so an solchen Sachen und so, und da kann ich immer sagen, ich kann euch das gar nicht genau sagen, weil du kannst ja nicht sagen, das ist der EK und das ist der VK von irgendwas, sondern da hängt ja so ein Rattenschwanz dran, ne? Du musst es im Prinzip runterrechnen bis auf Webshop-Kosten, Steuerberater, bla, diesen ganzen Kram und so. Ja. Ich kann dir das gar nicht ganz genau sagen. Dafür habe ich ja Grizzly und Angel an der Stelle und die passen da ein bisschen auf und man muss am Ende des Jahres immer schauen, passt das irgendwie. Und wir versuchen vor allen Dingen euch coole Sachen anzubieten. Wir tragen das ja auch alles selber und benutzen das alles selber. Im Prinzip ist eigentlich eine sehr egoistische Nummer, der ganze Shop. Und sowas wie Dacker FM jetzt.
Wir machen eigentlich nur Zeug, was wir selber wollen.
Sowas wie Dacker FM jetzt, das ist halt für uns eine coole Aktion, um auch was zurückzugeben. Und also inzwischen haben wir ja wirklich eine relativ große Range. Wir können, glaube ich, fast euch als Fahrerin, als Fahrer ganz gut ausstatten, so mehr oder weniger. Und da sind wir halt mega stolz drauf. Aber ich sag mal so, wenn man so ein kleines Licht ist wie wir, dann kriegt man jetzt auch nicht die fetten Margen angeboten von denen. Da muss man erstmal, da sagen die immer alle erstmal, du, da gucken wir mal, ob ihr auch ein bisschen was loswerdet. Und dann reden wir mal nochmal drüber. Ne? Und das ist halt wirklich genau, so eine Schwelle, die ist gar nicht so einfach. Also hätten wir jetzt gesagt, wir kündigen alle und machen das Ding einfach nur noch als Job, dann würde ich sagen, da gäbe es Dirty Rocks schon nicht mehr. So ist es halt, ne?
Ja, definitiv. Ja. Nein, ich glaube, das ist ein cooles Thema, wenn ihr da Bock drauf habt. Wir können da gerne mal so ein bisschen Einblicke geben in das ganze Thema, in einem Dirty Talk, auch so ein bisschen ausführlicher.
Ist vielleicht auch interessant für den einen oder den anderen,
genau,
ne? sowas mal mitzubekommen.
Auch was so da alles anfällt vielleicht so, ne? Also mit was für Kram ich mich, wenn ich meinen offiziellen Job dann Feierabend habe, mit was ich mich alles befasse und beschaffe, mit was, wer sich von unserem Team wo befasst und so.
Ja.
Das können wir gerne mal machen und einfach das so ein bisschen teilen, wenn ihr da Bock drauf habt, auch wenn das so gar nichts mit Dakar zu tun hat. Und ich glaube, da starten wir jetzt aber mal rein in die letzten beiden Stages der Dakar 2024.
Ich habe richtig Bock. Ich drücke hier mal auf Play und dann hören wir uns gleich wieder. Werbung Ende.
Radio Dakar FM. Und hier sind Howie und Chris.
Hey, servus, liebe Leute. Moin, moin und Rally-Hallo allerseits. Hier ist Dakar FM, euer Lieblingsradiosender, wenn es um Wüstensand, Stollenreifen und Gewinner geht. Denn heute reden wir unter anderem über den letzten Tag der Rally Dakar. Und wir haben, das ist Spoiler, wir haben einen Gewinner der diesjährigen Rally. Aber da kommen wir erst ein bisschen später zu. Ich hoffe, ihr habt das Internet heute noch nicht betreten, sonst kam man wohl kaum drumherum. Also vielleicht liegt es natürlich auch im Algorithmus, so der mich irgendwie entsprechend darauf hinweist, aber ich wurde heute durchaus ganz schön zugespammt. Aber selbst wenn ihr schon wisst, wie es ausgegangen ist, dann ist es trotzdem ja oft interessant. Was war denn noch los, ne, Grisi?
Ja, das, also es war ja auch eine ganze Menge los einfach, die letzten beiden Stages. Und also wir sagen das ja jedes Jahr, es ist jedes Jahr spannend, aber dieses Jahr hat vor allem die Motorradwertung einfach mal wieder gezeigt, dass die Leistungsdichte wahnsinnig hoch ist und dass man hier kontinuierlich 2 Wochen am Stück Rennaction, also wirklich mit teilweise Sekundenabständen und sowas hat. Das ist echt unglaublich und das hat sich auch ja fast bis zum Ende gezogen. Und vor allem die Stage 11, über die wir zuerst sprechen, die war schon im Vorfeld, also auch von den Organisatoren selber, als eine der härtesten Stages der gesamten Dakar angekündigt. Gar nicht mal wegen der Länge, ne? Wir haben 480 gewertete Kilometer und 107 Kilometer auf der Verbindungsetappe. Das ist eigentlich sogar eine kurze Stage im Verhältnis zu dem,
Ne? So, sie ist trotzdem nicht kurz.
Also sie ist nicht kurz, ne? Aber zu dem, was wir gesehen haben auf der Dakar dieses Jahr, eher eine von den kürzeren. Aber wenn man sich die Bilder angeguckt hat, das war teilweise, könnte man sich auch meinen, hey, haben die sich verfahren und sind die gerade irgendwie am Erzberg gelandet oder so, ne?
Es ja,
war
wirklich so sick, Alter. Es
krass steinig. Also mehr eine, also teilweise wirklich eine Enduro oder fast schon Hard-Enduro-Prüfung, je nachdem, wo man da den Trennstrich zieht. Und nicht so dieses klassische Cross-Country-Rallye-Geläuf, was man sonst so kennt.
Also gerade mit Blick auf die 12. und letzte Etappe würde ich sagen, dass die 11. Etappe wirklich nochmal eine ganz große körperliche Herausforderung war für alle.
Ja.
An der Stelle. Da ging es nochmal richtig ab. Gefahren
die hätte
wurde
ja auch das Potenzial gehabt, wirklich nochmal, also wenn da, weil sie eben mit diesen Steinen und so, ne, wenn da einer sein Moped kaputt gefahren hätte oder so, hätte das dann doch auch im Gesamtklassement diese Stage nochmal das Potenzial gehabt, einiges da durcheinander zu bringen.
Ja, auf jeden Fall. Und man kann sagen, es war im Prinzip die Vorentscheidung, ne? Da wurden schon Weichen gestellt und vielleicht kurz zur Strecke, du hast eben schon über die Kilometer geredet. Es wurde gefahren von Al-Ula nach Yanbu oder in Richtung Yanbu. Ich weiß nicht genau, ob es genau in der Stadt gelandet ist oder irgendwo das Biwak irgendwo weiter draußen war. Auf jeden Fall von da ging dann das Finale heute am Tag, wenn wir aufnehmen, los. Und das heißt, wir nähern uns jetzt immer mehr wieder dem Roten Meer. Das ist die Endstation. Und über Yanbu, weil ein bisschen versucht, was rauszukriegen ist. Ne, das ist ja auch immer krass, Grisi. Ne? Man kennt diese Städte so gar nicht. Also ich zumindest habe noch nie was davon gehört.
Kenn die auch nicht.
Aber da wohnen halt mal locker 330.000 Leute, habe ich rausgefunden. Ne? Also ist schon Bielefeld, ne?
Ja.
So kann man so sagen, ne?
Was ich
gut, jetzt sagt der eine oder die andere so, hä, Bielefeld gibt's doch gar nicht, kennen wir noch gar nicht und so. Das stimmt natürlich auch irgendwie so, ne? Aber vielleicht schon Ausgangsvoraussetzung nochmal, um euch nochmal abzuholen und mit an die Startlinie zu nehmen von der 11. Etappe. Wir haben ganz vorne eine Gruppe gehabt von Leuten, die alle noch Ambitionen hatten zu diesem Zeitpunkt, ne? Also dieses Honda-Trio auf jeden Fall, Ricky Brabeck, Naro Cornejo, Adrian Van Beveren, alle auf Honda unterwegs. Und die haben auch gestartet, meine ich, als Dreier, wenn ich das mal hier richtig aufgeschrieben habe. Die sind als Dreier gespannt gestartet und interessant auf jeden Fall auf der Hero, Ross Branch, der von Platz 7 gestartet ist und wusste einfach so, das ist die letzte realistische Chance, um hier noch Blumen zu ergattern.
Ja, ne? Ganz viele, wo auch da noch was reißen wollten, ne? Auch Bradley Cox, für den war das halt auch die letzte Möglichkeit, da doch noch irgendwie diesen angestrebten Platz 10 zu erreichen, da irgendwas möglich zu machen in die Richtung.
Ja, ja. Da haben wir uns an die Startlinie begeben. Es war wahrscheinlich für alle irgendwie eine Mischung aus körperlicher, völliger Erschöpftheit und sicherlich auch Adrenalin. So, jetzt geht's nochmal um alles, um die Gesamtwertung. Branch fehlten in dem Moment auf Brabeck ungefähr so 10 Minuten. Das ist viel. Das ist richtig viel. Und alle wussten am letzten Tag, auf der 12. Etappe, da wird nicht mehr viel gefahren. Also wenn, dann jetzt.
Genau, allein schon auch von der Distanz kommen wir ja nachher dazu und vom Geläuf von der letzten Etappe. War das klar, dass wenn da nicht irgendwie ein Leichtsinnssturz oder doch noch ein Motorrad kaputt geht, dass da auf der Etappe nicht mehr viel passiert, nicht mehr viel zu holen ist. Und auf gar keinen Fall irgendwelche größeren Abstände, so 10, 11 Minuten oder so. Das war da recht unwahrscheinlich.
Ja, ja. Kommen wir doch mal zum Ablauf der 11. Etappe. Wie viel hast du mitbekommen, Chrissy? Das ist ja immer nicht so einfach, ne? Ich weiß gar nicht, wie du Zeit hattest gestern. Wir haben gestern recht wenig gesprochen, wir beiden.
Ja. Ausnahmsweise, ne? Das war eigentlich.
Ja, normal tickern wir sau viel hin und her. Heute auch wieder, weil wir wussten, wir nehmen heute auf. Wir müssen heute nochmal ein bisschen Vortalk machen und so. Ich hatte übrigens eben krasse Internetprobleme. Das kann ich mal kurz erzählen. Das war richtig schlimm. Wir wollten schon vor einer halben Stunde, vor 40 Minuten schon aufnehmen. Bei mir gab es krasse Probleme. Ich glaube, mein Mac möchte mir sagen, Howie, nimm doch mal wieder ein paar tausend Euro in der Hand. Kauf dir mal endlich einen neuen Mac. So. Ja. Da ist bestimmt so eine Art Zeitbombe drin. Keine Ahnung, ey. Naja. Was hast du mitbekommen? So, was waren so Highlights, die du auf dem Schirm bekommen hast?
Ja, ich muss sagen, die Highlights selber waren dieses Mal oder auf der 11. Stage für mich eigentlich so ein bisschen abseits von dem Hauptrenngeschehen. Aber wenn ich das mal so zusammenfassen kann, ja, dann hat sich natürlich Honda wieder extrem stark präsentiert, also alle Honda-Fahrer bis auf Nacho Cornejo, der hatte nämlich ganz blöd ein Problem mit dem Benzintank, der hat vorne Luft gezogen und dann musste er da anhalten, hat so 20, 25 Minuten verloren, das hat dann seine Chancen da irgendwie doch noch aufs Podest zu fahren, den letzten Todesstoß gegeben sozusagen, der hat dann den Tank abgeklemmt eben, dass die Maschine keine Aussätze mehr hat.
Ja, ja,
Adrian von Beveren, der musste einem Dromedar ausweichen. also so kleiner Insider, ne? Grüße gehen raus an Joey Evans, der hört zwar nicht zu, aber der nimmt ja gerne das eine oder andere große Tier mal mit beim Rallye-Fahren und freiwillig für Tier und Joey. Adrian von Beveren hat das vermieden, aber hat dann letzten Endes seinen Tank dabei leckgeschlagen, hatte aber noch genügend Sprit drin, um zu Ende fahren zu können und ins Biwak zurückzukommen.
Ja.
Das waren so ein bisschen die Punkte, die ich so für mich notiert habe.
Chrissy, ich habe eine Frage. Frage an dich als unseren DAKFM-Experten hier. Ich habe eine Zuhörerfrage bekommen und da war die Frage, es war ja so, also Brabeck hat Zeit verloren, ja, aber er ist ja Erster gewesen, also ich meine, er fuhr vorweg, ne, also nicht in der Wertung, sondern er fuhr vorweg als Erster und die Ticker haben gesagt, ja, er hat zwar Zeit verloren, aber das egalisierte sich ein bisschen durch die Zeitboni, die er bekommen hat. Das hat sich ungefähr die Waage gehalten. Ja. Wieso kriegt man da Zeitboni? Ist das, weil man keine Spur hat und dadurch kriegt man einen Boni oder so?
Genau. Letzten Endes ist das so entstanden, dass
das ist neu,
man,
oder?
Ich kenne das ja nicht. Das gibt es seit 2 Jahren, also letztes Jahr auf jeden Fall. Genau. Ich glaube, letztes Jahr wurde das eingeführt und jetzt haben sie die Boni aber etwas angepasst dieses Jahr. Und zwar ist das wie folgendermaßen, also der Punkt ist, dass man, wenn man die Etappe eröffnet, keine Spuren hat, um sich an denen zu orientieren. Und das heißt, du fährst langsamer, weil du musst die Navigationsarbeit komplett selber machen. Übrigens ist auch die Autos, ja, die starten ja nach den Motorrädern, die starten immer als Erstes. Die Autos orientieren sich auch an den Spuren der Motorräder.
Ah,
also die Spuren auch für die Autos mit. Und deshalb hat man gesagt, naja, es war immer eben dieses Taktieren, weil keiner wollte die Stage eröffnen, weil du halt locker da mal 15, 20 Minuten einfach verlieren konntest.
Ist anders als bei der Formel 1, das Thema hatten wir schon öfter, ne? Wo du die
Pole
hast, weil du eigentlich einen riesen Vorteil hast.
Und du fährst ja auch gegen die Zeit, ne? Und auch das Überholen ist auf der Dakar nicht so problematisch wie auf einer Formel 1.
Ja, nebensächlich eigentlich, ja.
Genau, und deshalb funktioniert das so, dass du pro Führungskilometer kriegst du, glaube ich, eine Sekunde oder 1,5 Sekunden, also die ersten drei 1,5 Sekunden, wenn sie in einem Zeitabstand von, ich glaube, 15 oder 25 Sekunden, bin ich mir gerade nicht sicher, sind. Also wenn sie sehr dicht zusammenfahren, kriegen alle drei den Bonus oder maximal alle drei, die ersten drei. Wenn sie weiter auseinanderfahren, dann eben nur die ersten zwei oder vielleicht auch nur der erste. Das heißt, wenn du jetzt vorne wegfährst und eine gute Führungsarbeit machst, dann kriegst du pro Kilometer Wertungsprüfung, kriegst du dann eine Sekunde gut geschrieben. Letztes Jahr war das so, dass die Boni nur bis zum ersten Refueling vergeben wurden und danach war das egalisiert und es gab keine Boni mehr dieses Jahr. Aber es waren dann, glaube ich, 5 Sekunden pro Kilometer, den du geführt hast. Und jetzt haben sie das runtergenommen, also weniger Sekunden, aber dafür eben über die komplette Special. Das heißt, das konnte halt natürlich auch wechseln. Also du bist an Platz 3 gestartet, hast dann den ersten Fahrer überholt, ja, hast dann die Führungsarbeit gemacht und dann hast du da auch Bonussekunden dafür bekommen, einfach für diese Sonderleistung, dass du die Spur eröffnest. Und, ah, ja, ja, und dadurch konnte halt natürlich jetzt ganz auch, cool, find ich die Idee, ja, genau, dadurch ja, konnte Ricky jetzt eben dann sagen, naja, er macht die Führungsarbeit und dadurch, dass er nicht eingeholt wurde, sondern die kompletten Bonus an dem Tag eingesackt hat, über die ganze Renndistanz, das zeigt halt auch, ne, dass er einen wahnsinnig guten Job gemacht hat, dass Ross Braun zwar von seinen Spuren profitiert hat, Ricky aber so schnell war, dass Ross Braun nicht genügend profitiert hat, um da für ja, sich was Nutzbares rauszuholen.
Mhm. Also da, wir kritisieren ja mal auch recht viel, was so die äußeren Umstände angeht, der Dakar, aber ich muss sagen, ich finde, die geben sich schon immer ja, Mühe, immer wieder neue Ideen zu haben, um für einen Ausgleich zu sorgen. Also du hast in vielen Rennsportserien immer eine krasse Dominanz auf, ne, aus Gründen. Oft geht es um Geld, dann weiß ich nicht, der eine Reifenhersteller ist einfach besser als der andere und so. Und da versuchen die immer wieder durch ein Reglement Ausgleiche zu schaffen. Und ja, irgendwie scheint es auch zu wirken. Ne? Also wir sehen, KTM ist nicht so dominierend dieses Jahr. Honda, klar sind die vorne, die Teams und so. Aber wenn man sich anguckt, Hero zum Beispiel spielt mit, auf jeden Fall. Und selbst Mason Klein auf der Kurve hat mitgemischt ja, und so. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, okay, hier ist das Team und die machen die ersten 6 Plätze und ciao, so, ne? Und der ja, Rest ja, mit Abstand. Also das ist eben nicht so. Das hat, glaube ich, damit zu tun auch, ne? Dass sie sich
ja,
Mühe geben.
Definitiv.
Da,
also, ja, die tun da viel vom Reglement für den Sport. Also, mhm, richtige Sachen und gute Sachen auch. Und auf der anderen Seite, finde ich halt, zeigt es bei dem Sport wirklich, dass extrem der Fahrer entscheidet.
Mhm.
Was auch klar, das Motorrad, ist, das Motorrad ja, muss natürlich halten, ne, wenn es kaputt geht, so wie Mason jetzt Pech hatte oder so, ja, dann kannst du noch so gut fahren, dann machst du da halt auch nichts. Mhm. Aber wenn das Motorrad hält, guck mal, wenn du jetzt einen Tobi Ebster nimmst, ich meine, Tobi ist ein super Fahrer, das hat er also eindrucksvoll bewiesen.
Ja,
auf
da müssen wir gar nicht drüber reden, ja. Mhm.
Aber einen Privatfahrer, ne, der sich das selber finanziert und der eine Kiste mit Werkzeug dabei hat und das war's. In, ja, welcher, Rennklasse mit 120, 125 Starter in der Motorradklasse waren es, glaube ich, ja, fährt so jemand mit minimalsten Möglichkeiten ja, in die Top 20 in der Gesamtwertung?
Und wir reden hier nicht über den Beetle Cup auf dem Sachsenring. Wir reden genau, hier über die absolute Premium Champions League der Raid Rallies,
ja,
der Dakar.
Ja.
Ne?
Ja, das gucken, wir hatten auf jeden Fall über 20 Werksfahrer am Start insgesamt. So, ne? Und ja, genau, und mit da komme ich vielleicht noch so zu 2 Highlights. Also wir hatten vorne wieder einen engen Kampf zwischen den üblichen Verdächtigen, also Branch, Brabec, Van Beveren, Price, die Benavides-Brüder auch gut mit dabei. Aber ich möchte auf 2 Sachen eingehen. Ne? Unser Tobi Ebstermann, der ist gestürzt im Steinfeld, ja, hat sich ja, dem Navigationstower kaputt gemacht und die Navigation ist ausgefallen. Also er konnte das Roadbook nicht mehr scrollen und so. Ja. Da werde ich auf jeden Fall noch mit ihm reden, ob das auch mit dem digitalen Roadbook vielleicht zusammenhing und so, bin ich sehr gespannt drauf.
Mega spannend, ja, ja.
Auf jeden Fall konnte der sich dann nur noch an den Fahrer hinten dranhängen und der hat auch noch ziemlich schlecht navigiert. Ja, und ist dann so, hat sich da ins Biwak gerettet, konnte das dann alles fixen für die letzte Stage und was für mich, also ich glaube, jeder hat das gesehen, wirklich so ein Highlight war. Und zwar war das der irische Motorradfahrer mit der Nummer 94. Der hat sichtlich zu kämpfen gehabt. Oran O'Kelly.
Mhm.
Der, man hat gesehen, am Ende der Kräfte ist einer seit 10 Jahren übrigens der erste Ire, der wieder teilnimmt an der Dakar. Und der war da echt hart am Kämpfen. Und von hinten kam ein, ich glaube, von der T1-Klasse, so ein buggy, schnelles Fahrzeug. Und das Motorrad stand denen im Weg. Und dann ist der Beifahrer irgendwann ausgestiegen, hat ihm das Bike weggenommen. Das war der Buggy von Mathieu Tressare und hat dann das Motorrad von ihm weggefahren, denn der Beifahrer lustigerweise aus dem Auto ist ein selber Motorradfahrer und Enduro-Spezialist aus Frankreich oder ehemaliger Enduro-Fahrer, der Loïc Minaudière. Und der hat das dann da sehr gekonnt, das Motorrad ihm den Berg hochgefahren, dass der Buggy weiterfahren konnte. Oran O'Kelly hat sich dann noch bedankt bei ihm, war aber schon sichtlich fertig. Die sind in ihren Buggy gesprungen. Er hat wieder die Organisation übernommen und ist dann also so einmal Automodus aus, Motorradmodus an, Automodus wieder an. Wahnsinn.
Ja.
Und das waren für mich so Highlights, wo ich mir dachte, ja, das sind so Geschichten, das hast du halt wirklich nur in dem Sport so.
Ich wollte gerade sagen, diese Geschichten gibt es ja wirklich in jedem Jahr, ne? Und das ist echt immer so, das sind die kleinen Schmankerl immer und die gehen ja meistens auch gut aus. Also überleg mal diese ganzen Benzingeschichten da, ne? Zuletzt, die wir hatten. Also da waren ja auch so witzige Sachen, wo dann Local irgendwie mit dem Kanister und hat den mitgenommen im Auto auch und sowas, ne?
Ja, das, Wahnsinn, ne?
Ja.
Das ist sehr schön.
Ja, zurück zur Etappe und unserem Spitzenfeld. Also es gab zwischendurch immer wieder eine Führung, so bis Kilometer 93 habe ich mir notiert, da führte Branch das sogenannte virtuelle Klassement an. Brabeck verlor immer mehr Zeit, dann gab es aber diese Zeit Boni, über die wir gerade gesprochen haben. Ne?
Ja.
Übrigens, kleiner Einschub an der Stelle, die Fahrer, ich lese ja immer fleißig Interviews, ne, und die Fahrer, also was ich so gesehen habe, finden das auch alle gut. Und Branch blieb dran so, der hat nicht aufgegeben die ganze Zeit, er hat immer weiter versucht, ich sag mal, die Armee der Honda-Fahrer unter Druck zu setzen.
Ja.
Und schaffte es immer wieder mit Top-Zwischenzeiten zu glänzen und das Feld anzuführen. Ich habe hier mir einen Punkt gesetzt bei Kilometer 228, da ist er mit am schnellsten gefahren, aber, am Ende kam nicht viel Vorsprung raus. Zwar hat er den Tagessieg geschafft gestern.
Ja.
Aber durch diese Zeitboni-Geschichte war nachher ein Delta von gerade mal 32 Sekunden. Und das bedeutet unterm Strich, ne, und das war eine Art Vorentscheidung, dass diese 10 Minuten halt kaum geschrumpft sind.
Also, genau, ja. Ne, das war
leider für ihn kaum gerechnet im Prinzip.
Genau, so schön der Etappensieg da nochmal für Ross und das Hero-Team war ab dem Zeitpunkt eigentlich stand schon plus minus der Sieger fest. Zumal es auch so ein bisschen ist, dass man auf der letzten Etappe, das ist so ein bisschen Gentleman Agreement, da wird nicht mehr so volle Attacke gefahren, weil es halt auch total dumm wäre, da das Rennen dann wegzuwerfen.
Aber wie gesagt, also Ich finde, Ross Branch kann man keinen Vorwurf machen. Der ist gefahren wie der Teufel.
Nein,
der hat wirklich alles gegeben. Auch da habe ich mir ein Interview organisiert. Da hat er gesagt, wieder frei übersetzt, wie ich das jetzt hier immer mache, auf Deutsch. Er hat gesagt, ey, Ricky, der ist ein unbelievable Rennen gefahren. Ja, der hat ein unglaubliches Rennen gefahren. Und was ich sehr cool fand, und ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt andere Fahrer, die weiß ich nicht, ob die auch so sportsmännisch damit umgegangen wären, gerade in der Situation, aber er meinte, Mann, der verdient es, dort zu stehen, wo er steht, und ich finde, das ist ein sehr respektvoller Umgang, so mit dem, sehr sportlich, ne, und er meinte, ey, we have to fight, also er meinte, wir müssen weiterkämpfen, und er sagte, mich motiviert das einfach krass, dass ich ich hier stehe, dass ich das geschafft habe, auch mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe, und ich habe jetzt schon, also er wusste, dass das nichts, dass das jetzt schwierig wird, ne? Und er meinte, mich motiviert das aber auch sehr, sehr, dann nach Hause zu fahren nach der Dakar und da ein Jahr weiter zu trainieren und dann
noch härter zu trainieren und besser zu werden, ne?
Genau.
Und das ist was du gerade sagst, ne? Diese die Sportsmanship, das ist was ich an diesem Sport so sehr liebe und so sehr schätze und finde, gefühlt ist das so in der Motorradklasse, in der Quad-Klasse und auch bei den historischen Autos und, glaube ich, die LKWs helfen auch sehr viel. Bei denen ist das am ausgeprägtesten, bei den Autos schon auch, aber ist trotzdem irgendwie so ein bisschen ein anderer Spirit, würde ich sagen. Aber das ist halt was so, auch die fighten hart, ne? Die schenken sich nichts, vor allem die ganzen Pro-Jungs. Und haben aber trotzdem da einfach so einen Respekt vor, dass das wirklich ein schöner fairer Wettkampf ist. Und das finde ich was, das ist leider in vielen, vielen anderen Sportarten, diese sportliche Einstellung ist da. Ja. Da könnten die sich ein Stück abschneiden, sagen wir mal so, am Rallye-Sport.
Brabeck im Interview nach der 11. Etappe, Zitat, also paraphrasiert, Zitat, die Dakar zu beenden, ist für mich schon ein Sieg.
Mhm.
Die Dakar zu gewinnen, ist Legende.
Ja. Ja.
Ja, no more words to say.
No more words to say. genau. Was ich dann noch so ein bisschen mitgenommen habe von der Stage 2, von der Stage 11, ne, es war natürlich alles super eng, super knapp. Und auch in der Rallye 2 ging es wahnsinnig spannend da nochmal zur Sache. Bradley Cox auf einem sehr, sehr guten 6. Platz auf so einer anspruchsvollen Stage, der hat danach gesagt, in seiner WhatsApp-Gruppe, wo er so immer so Updates und Videos rausschickt und so, da lese ich und gucke immer fleißig mit, dass er sich sehr gut oder wohl gefühlt hat, weil Bradley ja viel Enduro fährt. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ja, die haben in Südafrika ausreichend Steine und Geröll. Da kann man solche Bedingungen perfekt trainieren. Deshalb ist er damit sehr gut zurechtgekommen. Hat an dem Tag die Rallye 2 gewonnen vor Harit Noah auf der Sherco, der in den letzten Tagen auch mehrere deutliche Ausrufezeichen da hat setzen können, auch Richtung Gesamtwertung. Mhm. Und der hatte da auch nochmal einen richtig, richtig guten Tag. Romain Dumoutier auf der 5 war ganze 18 Minuten langsamer als Bradley. Also da ging dann doch nochmal richtig was vorwärts auch für den jungen Südafrikaner.
Um nochmal auf unseren Tobi Ebster zu sprechen zu kommen. Der hatte zu diesem Zeitpunkt dann fast 2 Stunden Vorsprung. Und also in der Malemoto-Wertung.
Ja.
Und hatte damit nach der 11. Etappe wirklich beste Chancen bei seinem Debüt, ne, um das nochmal zu unterstreichen, auf den Sieg. Auf den Klassensieg.
Das ist
das ist
wirklich,
sick. Das ist krank, Alter.
Also,
ja, mein Tobi.
Hut ab, Chapeau. Und vor allem dann halt ja auch noch, ne? Also der Klassensieg in der Original bei Motul und dann auch noch im Bereich der Top 20 in der Gesamtwertung zu landen. Das ist schon mehr als ein Ausrufezeichen. Ne?
Absolut, mehr als ein Ausrufezeichen. So, wir schauen auf die 12. und letzte Etappe der Dakar 2024. Es ist eine kurze Etappe, muss man sagen. Es ist eine Schleife rund um Yanbu, um diese Stadt am Roten Meer. Und es sind gerade mal 175 gewertete Kilometer auf dem Programm. Und da sollte nicht mehr viel passieren. Vor dem Rennen gab es aber nochmal eine Pressestimme von Brabeck, unserem Favoriten. Und der hat gesagt, wir haben im Biwak mit dem Team lange gesprochen und einen Plan gemacht für die Etappe. Da draußen gibt es offensichtlich so viele Büsche mit so heftigen Dornen, die so lang sind wie Katzenkrallen, dass ich davon ausgehe, dass ich am Ende der Dakar ein zerrissenes Shirt haben werde. Alles andere wird sehr, sehr schwierig, denn man kann diesen Büschen manchmal nicht ausweichen. Und das finde ich auch nochmal krasse Ansage, so am letzten Tag. Und ich glaube, wir müssen uns auch bewusst machen, dass auch die Konzentration der Fahrer, ne, da kannst du Energieregel essen, wie du möchtest, die ist auch wirklich überm Limit, längst überm Limit.
Ja. Genau, das war wirklich bezeichnend, auch in den Videos von Bradley in seiner WhatsApp-Gruppe und so, hat man das einfach gesehen, ne, dass der wirklich, und Bradley ist ja schon so auch so ein bisschen Sunny Boy, der gezeichnet ist, dass der müde ist und hat auch selber gesagt, boah, ich bin so fertig, meine erste Dakar, gut, da ist er leider relativ rausgeschieden, er hat gesagt, das war einfach ein Spaziergang im Park im Vergleich dazu, allein schon die Stages miteinander im Vergleich und
Grissi,
ich bereite mich ein ganzes Jahr drauf vor, ne, und er hat gesagt, und jetzt ist hier aber schon Limit so.
Ja, und auch wenn es, wenn kein Wunder oder Unglück passiert, je nachdem aus welcher Perspektive, auch wenn der erste Platz da schon relativ sicher war, muss man sagen, der zweite Platz war es noch längst nicht, ne, also
nein,
da stritten sich noch einige.
Das ist ja, und auch muss man ja sagen, auch in der Rallye 2-Wertung, ne? Bradley hatte bis zum letzten Tag diese Top-10-Wertung. Na gut, die Top-10-Wertung dann schon irgendwann. Aber er hat gesagt, ja, zumindest ein, zwei Plätze, das sind 3 Minuten gewesen, dass er zumindest auf Platz 11 oder so vorfahren kann. Das könnte man auf 175 Kilometer definitiv schaffen. Also der hat nochmal richtig angegriffen und hat dann dummerweise, das war in so einem Flussbett und da mussten sie von dem einen Wadi in den anderen rüber wechseln und hat gesagt, ja, da hing ganz tief der Staub von Toby Price, der vor ihm gefahren ist, drin. Und deshalb hat er dann diesen Abbiegepunkt verpasst, weil er dann geradeaus weiter ist, gedacht hat, da sind keine Spuren. Vielleicht geht der Wadi nochmal zusammen, also manchmal machen die das wohl, vielleicht habe ich Glück, hat dann aber nach ein paar hundert Metern weiter gemerkt, na, der geht nicht mehr zusammen und musste dann umdrehen. Das heißt, Bradley hat da nochmal richtig Zeit liegen lassen, das hat ihn auch, glaube ich, dolle geärgert. Denn er ist nur mit 1:05 auf den Tagessieger aus der Stage gekommen, hat gesagt, ja, das waren bestimmt so 2-3 Minuten, die er da verloren hat. Also wer weiß, vielleicht hätte es ihn dann doch nochmal einen Platz im Gesamtranking nach vorne spülen können.
Ja,
Und der ist auf jeden Fall noch bis auf den letzten Meter hat er heute angegriffen.
Ja, ja. Gut, es ist dann am Ende, was Platz 1 angeht, kein knappes Ding geworden. So, wir haben einen Sieger. Wollen wir einen Trommelwirbel machen?
Ja, 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 unbedingt.
Den habe ich improvisiert. Chrissy, ja, wie ging's aus? Ich meine, es ist nicht mehr so viel passiert sonst. Also
genau, ja, wir kommen einfach mal und wir gucken uns so ein bisschen das Gesamtklassement mal an. Ricky Brabec, absolut verdient auf der Honda vorne. Dann auf Platz 2 im Honda Sandwich Ross Branch mit 10 Minuten 53 Rückstand auf Ricky. Einen zweiten Platz, was man ja sagen muss, das war bisher die allerbeste Platzierung für das Hero-Team überhaupt bei einer Rallye. Das war auch für Ross Branch die beste Platzierung bei einer Dakar.
Ja, ja.
Und es ist der erste indische Hersteller überhaupt, der das erreicht. Und das ist schon Wahnsinn. Auf Platz 3 dann AVB Adrian van Beveren auf der Honda. Auf Platz 4 Gesamtvierter Kevin Benavidas auf der KTM. Mhm. Auf Platz 5 The Big Kangaroo Toby Price.
Toby.
Auch da solide, na, mal gespannt, wie für ihn die Saison weitergeht. Auf Platz 6 Nacho Conejo, also die nächste Honda. Honda muss man da sagen, ne, setzt da schon klar ein Ausrufezeichen mit 3 Bikes in den Top 6. Denke,
ja, krass, ne? Krass. Ja, also wie sich das schon, über die Jahre doch ja, auch ein bisschen geändert hat. Also Honda ja nun seit Jahren da ganz vorne immer mit dabei und auch dominant. Ne?
Ja.
Immer wieder, aber wir kennen alle die Ambitionen von KTM, die ja also auch jahrelang wirklich die Dakar dominiert haben, muss man klar sagen. Das ganze
definitiv.
Ja, ganz Mattekofenstall. Das
wird spannend auch jetzt über die restliche Saison. Ne? Was macht Sherco, was macht Hero? Wie entwickeln die sich weiter? KTM, mal gucken, die werden sich vielleicht auch nachziehen, wobei vielleicht lag es da auch nicht so am Motorrad, sondern einfach an den vielen Verletzungen von den Fahrern im Vorfeld. Auf der 7 dann Luciano Benavides auf der einzigen Husqvarna Factory im Feld, Daniel Sanders auf der GasGas, leider Sam Sunderland ja sehr früh ausgeschieden wieder auf der Rallye. Auf der 8, auf 9 Stefan Switko, der erste Privatfahrer, auch da wirklich Chapeau. Und Martin Michek auf der 10. Und auf der 11, das ist ein Platz, den müssen wir auf jeden Fall erwähnen.
Ja.
Harit Noah auf der Sherco. Wahnsinn. Ja. Den hatte, also das Sherco-Team hatte ja eigentlich eher so wie Rui Gonsalves und so ihre Veteranen, nenne ich es mal, ihre erfahrenen Fahrer da irgendwo vorne gesehen. Harit Noah, junger Mann aus Indien, der ist auch noch gar nicht so lange auf dem Level fährt. Der fährt sogar in der Rallye-2-Klasse. Also er ist Werksfahrer, aber er ist noch nicht promoted zum Rallye-GP-Fahrer geworden. Also man wird da dann nach einer gewissen Erfolg und so wird man dann von der Firma benachrichtigt, hey, du bist jetzt Rallye-GP-Fahrer, du kannst dich nicht einfach in der Klasse melden oder so, sondern man wird da dann berufen sozusagen.
Ja. Ja.
Und das Krasse ist, dass Harit hat über der Dakar, über den Zeitraum, sich komplett abgeschirmt. Er war nicht auf sozialen Medien, er war nicht im Internet.
Mm.
Er ist einfach nur das Rennen gefahren und ist Sieger der Rallye-2-Klasse geworden, gesamt. Und ist somit der erste Inder überhaupt, der eine Dakar-Trophäe hat. Also es ist ein Dakar-Sieger in der Klasse Rallye 2. Und also wenn du 12 Tage, 12 Etappen, 13 Tage so ein Rennen durchfährst, und dann, das ist ja wie wenn du so eine Augenbinde abnimmst, dann ganz zum Schluss, und dann hast du so ein Ergebnis, dass du deine Klasse gewonnen hast, dein Land da so, ich, also das war für den sicherlich emotional ein ganz, ganz besonderer Moment.
Ich möchte auch noch nicht unerwähnt, also erstmal müssen wir über Bradley reden, der es leider nicht in die Top 10 geschafft hat. Verdient hat er es natürlich, aus unserer Sicht, ist ja klar. Ja. Und dann müssen wir über Tobi reden natürlich noch, Tobi Epstar, ja. Der und aus dem Stand, Digga, aus dem Stand 20. geworden ist, in der Gesamtwertung.
Ja, genau.
Und
ja.
Das ist sick, Alter, das ist richtig, richtig krass. Gib diesem Mann ein Team, gib diesem Mann das Motorrad, gib diesem Mann eine richtige Chance, ganz vorne mitzufahren. Und ich sage euch allen da draußen, er wird's tun. Er hat
mehr
den Speed, er hat das Talent, er hat die Sympathie. Und er hat Dakar FM im Rücken. Was braucht man mehr?
Ja, um genau. Ich glaube auch so vom Mindset, ne, das ist, der hat das ein paar Mal betont, dass er das total geil findet, dass das so hart ist und dass auch diese Malemoto-Geschichte und so, der hat irgendwie da auch Bock, das, also vom Kopf her sich zu pushen, sich ein Stück weit zu quälen und so. Und ich hoffe so sehr, dass das klappt für ihn, weil ich einfach so gespannt bin, was er da bewegen kann, was er da erreichen kann mit einem Team. Und ich sag mal so, ne, klar, natürlich, Orange wäre sicherlich aufgrund von der Vergangenheit und so. Aber bei Husqvarna ist ja gerade auch nur ein Werksfahrer. Kleiner Hinweis an die Truppe aus Mattighofen, /Schweden, da wäre doch ein Platz frei. Leute, also habt euch mal nicht so, ne?
Genau. Auf jeden Fall. Also das ist für wahrscheinlich, also ganz ehrlich, Grisi, jetzt mal unter uns beiden, ne? Hört mal kurz weg da draußen alle bitte. Ob Brabeck das Ding jetzt gemacht hat oder halt Branch gemacht hätte oder so, ne? Ich bin fein mit dem Ganzen und so. Ich freue mich über Tobi Epstar, freue ich mich unfassbar. Das
ja,
ich mega
ja. Es
geil.
Ist echt. Für mich, also da hat er sich schon auch so ein kleines, großes Denkmal in die Wüste gebaut, würde ich 100%. Mal sagen.
Aber ich meine, es hat sich angedeutet, ne? Es hat sich angedeutet das ganze Jahr. Wir haben mit ihm öfter gesprochen, wir haben es mitverfolgt, was er von Griechenland bis Marokko, was er gezeigt hat, was geht, ne?
Ja. So. Und muss ich halt auch sagen, ne, also definitiv an der Stelle, Tobi, ich hoffe, du hörst das irgendwann mal an, aber Tobi, du bist mein Highlight der Dakar 2024.
Ja, wir lieben dich dolle.
Ja, das muss einfach gesagt sein, genau.
Ja, ja nächstes Jahr müssen wir uns entscheiden, denn da ist Mike auch noch dabei, nächstes Jahr. Da müssen wir,
das wird schwierig. Ja.
Unser Mindset gleich doppelt,
wir haben große Herzen bei Dakar FM.
So viel Liebe haben wir zu geben.
Genau,
ne?
da passen auch beide rein, das ist gar kein Problem.
Ja. Übrigens, Grisi, bevor wir weitermachen, mir fällt gerade was ein, da ihr alle jetzt hier gerade die Lauscher aufhabt, nach diesem großen Finale. Es haben sich noch nicht alle aus dem Gewinnspiel gemeldet, fällt mir gerade ein. Ne?
Ja.
Also da hört gerne nochmal nach die Folge und skippt gerne zu den Gewinnern. Das ist doch wirklich schade. Wenn nicht alle Preise rausgehen, schreibt uns über irgendeinen Kanal.
Ich wär so traurig, wenn ich das Roadbook von Mike dann hier zu Hause aufnehmen müsste und so. Das
ich bin mir ganz sicher, dass ihr die Preise eigentlich total gerne haben wollt. Das hättet ihr wahrscheinlich auch gar nicht mitgemacht. Und deswegen unbedingt melden, da sind noch ein paar offen. Und ich sag mal so, wenn zum gewissen Zeitpunkt, ich weiß jetzt noch, wir haben noch nicht drüber gesprochen, sich keiner meldet, dann würden wir nochmal neu losen, denke ich mal. Ne?
Neu losen oder vielleicht für nächstes Jahr oder so, das müssen wir mal gucken.
Ja, oder eBay, Kleinanzeige. Nein, Quatsch.
Ja, oder Chris baut sich den ultimativen Dakar-Schrein.
So. das war die letzte Etappe, die ja übrigens schon oftmals nicht mehr so den Umschwung gebracht hat. Das ist ja öfter so, ist ein bisschen so ein Rollout im Prinzip. Die vorletzte Etappe war eigentlich entscheidend und man muss auch wirklich sagen, Ricky Brabeck, er hat das Ding wirklich die letzten Tage komplett dominiert.
Also auch, wenn wir gucken, mal Ricky Brabeck, er hat nur eine Strafminute über das gesamte Rennen bekommen. Was ich so mitbekommen habe, hat er sich kaum Fehler bei der Navigation erlaubt, die ja wirklich schwierig war, und war da halt einfach extrem schnell vom Tempo und das in einer unfassbaren Konstanz über das gesamte Rennen hinweg. Das war schon vor allem in der zweiten Woche das war schon echt beeindruckend, da die Leistung zu sehen.
Natürlich habe ich auch hier wieder nach Interviews Ausschau gehalten, habe natürlich eins gefunden mit dem Sieger und er sagte, er wär natürlich einfach überglücklich und mega erleichtert. Er sagte, und ich finde, er spricht wie, er ist ein sympathischer Dude, ne? Und sehr, ich finde, er backt auch kleine Brötchen dafür, dass er halt so ein Killer ist da in der Wüste und auf seinem Bike. Sagte er, es war ein enges Rennen, meinte er nochmal so. Ich finde, also das zeigt einfach Größe, ne? Weil das war es am letzten Tag nicht mehr. Und er meinte, nur wenige Minuten haben über den Sieg entschieden. Naja, das ist für auf der Rallye Dakar schon viel gewesen, muss man ehrlich sagen.
Naja, wenn man überlegt, dass das sonst 3 Stunden waren, so zur Ära Koma und Depression.
Ja,
so.
stimmt.
Ah, okay. Dann ist es ein Wimpernschlag so gesehen,
ja. unterm Strich meinte er, es waren wirklich 2 Tage, die es jetzt davor ausgemacht haben, wo sich alle Weichen gestellt haben für ihn. Und er meinte dann im späteren Interview noch so, die 11. Etappe, also der Tag gestern, sagte er, wäre für ihn wirklich die Entscheidung gewesen. Das glauben wir ja auch, dass das so war. Und er meinte, er ist komplett einfach auf Adrenalin gefahren. Er war so voll gepumpt mit seinen eigenen Hormonen, meinte er, weil er im Hinterkopf immer hatte, wenn Ross nahe kommt, wenn er es schafft, ihn zu schlagen, dass der ganze Gesamtsieg dahin ist. Und heute ging es halt, also am heutigen Tag, am letzten, ging es vor allem darum, den Fokus nicht zu verlieren. Ne? Fokus ist ein wichtiger Stichpunkt beim Rallye-Fahren. Steht übrigens auch hinten auf unserem Dakar-Shirt drauf. Und jetzt hat er es geschafft. Er hat es zum zweiten Mal hat er es geschafft und er ist wirklich, und das nimmt man ihm ab, wenn man ihn sieht. Er ist unglaublich glücklich damit. Und er sagt, die Nummer 9 ist ab jetzt seine absolute Glücksnummer.
Das kann ich mir vorstellen, ey. Die hängt er sich zu Hause auf jeden Fall ins Wohnzimmer. Ne? An der Stelle noch kurzer Exkurs, das ist die Lebensgefährtin von Ricky Brabeck, nämlich Sarah Price, nicht zu verwechseln, es ist nicht die Tochter von Toby Price, sondern die kommt aus Amerika. Die hat ein Debüt hingelegt in der Side-by-Side-Klasse. Ich glaube, sie hat das sogar irgendwie gewonnen oder war da in den Top-Plätzen dabei. Ich kenne die Platzierung gerade überhaupt nicht. Also, da haben sich, glaube ich, 2 gefunden und die wissen beide, wie man Gas gibt in der Wüste. Denke mal, die werden da auch heute schön zusammen feiern.
Dann, was ich noch wirklich emotional fand, war ein Interview mit Van Beveren, Adrian Van Beveren. Der hat gesagt...
Sein erstes Dakar-Podium, ne?
Genau. Also der hatte wirklich Tränen in den Augen in dem Interview. War echt ein bisschen emotional und sagte, ey, die letzten Jahre, ich hatte so viel Pech auch, ne? Unfälle hier, einfach nur Unglück, Pech da. Und jetzt hat er es geschafft, jetzt ist er auf dem Podium gewesen. Er meinte, er hat wirklich bis zum letzten Meter alles gegeben, was er konnte. Und er meinte auch, viel wichtiger als dieser 3. Platz ist für ihn, dass er einfach auch spürt und weiß für sich, er ist bis zum Schluss um den Sieg gefahren, mit allem, was er konnte. Und er meinte, so nah wie heute war er seinem großen Traum, die Dakar mal zu gewinnen, noch nie. Und natürlich ist das weiterhin sein großer Traum, aber er meinte, das ist der wichtigste Step bisher in seiner ganzen Karriere. Und das wurde mit dem Tränchen im Auge, das hat man schon gesehen so, und das fand ich, das ein schöner Moment gewesen, auch sich das nochmal anzuschauen. Ne? Und,
wenn wir dann noch kurz jetzt einmal auf Bradley Cox gucken, den haben wir fast schon wieder vergessen.
Unbedingt, auf den wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Ne?
Der ist auf den 13. Gesamtrang gekommen, hinter Romain Dumatier und Harit Noah auf der 11, also die Rallye 2-Klasse hier ganz, ganz, ganz eng beieinander.
Nicht zu vergessen hier Diego Lamos oder Llamos. Ja, auf Platz 5 ins Ziel gekommen.
Genau, ja. Und das zeigt sich dann auch nochmal so im Gesamtranking, ne, der Rallye 2 gewonnen hat. Die Harit Noah, habe ich gerade schon gesagt, Romain Dumatier auf der auf Platz 2 und Bradley Cox auf Platz 3. Dem haben dann letzten Endes auf Romain Dumatier am Ende so circa ein bisschen mehr als 2 Minuten gefehlt. Also der hat da zum Schluss nochmal richtig aufgeholt. Aber auch Bradley Cox, Podiumplatz, Platz 3. Herzlichen Glückwunsch da. Wahnsinnsleistung.
Also ganz ehrlich, Bradley hat hier nochmal gezeigt, wo er hingehört. Ne?
Ja,
er hat hier gezeigt, was für Potenzial in ihm steckt. Also den darf man, also wenn wir über Toby Ebster reden als riesiges Zukunftstalent, dann müssen wir auch Bradley Cox einbeziehen. Das ist irre. Und da kommt bestimmt was. Ganz bestimmt. Ja.
Auch Romain Dumatier, na, der da natürlich immer gut dabei war über die ganze Rallye-Distanz. Ne? Der hat sich auch vorne in den Top 10 gezeigt und so. Auch das ist noch ein Privatfahrer, der ist noch jung. Das könnte natürlich auch mal sein und die Performance hat er sehr konstant gezeigt, dass da vielleicht mal das eine oder andere Werksteam anklopft.
100%.
Übrigens sehe ich gerade noch auf Platz 9 Sharon Moore in der Rallye 2-Klasse gelandet, der Südafrikaner. Und Überraschung, den haben wir heute nachher noch im Interview.
Na sowas. Da haben wir nochmal ein richtig feines Interview. Das hast mal wieder du an Land gezogen. Vielen, vielen Dank, Risi. Auf jeden Fall.
Also mit unserer Unterstützung, ne, durch Myra, also der liebe Gerrit und die liebe Marik in Südafrika. Wir sind da in ganz engem Austausch und auch Willem. Ja. Und ich klapper das dann immer ab, weil die natürlich dann nochmal einen Tick näher dran sind. Ja. Und die sprechen dann ihre Kunden an, also um das mal zu wissen, wie das funktioniert. Und dann mal besprechen wir zusammen, wer würde passen in einen Podcast und so. Also die unterstützen da wirklich toll, klären das dann ab, ob es okay ist, dass ich die kontaktiere und ebnen mir so ein bisschen den Weg. Mhm. Ich nehme dann die Kontakte auf mit den Fahrern, ne, über WhatsApp, über Voice Messages und so. Wir schreiben, ich erkläre denen, was Dakar FM ist, wie ich die Gespräche führe und so weiter und so fort. Das ist viel Organisation. Und dann versuche ich, einen Termin für ein Interview zu finden, während der Dakar, was ich irgendwie mit meinem Alltag so natürlich dann noch in Verbindung bringen kann. Genau, und wir hatten dieses Jahr eigentlich viel mehr und insgesamt sind es dann 4 Interviews von, ich glaube, 11 Kontakten, die wir hatten, geworden. Mit den anderen hat es einfach leider nicht so funktioniert.
Gary, aber trotzdem, ey, vielen Dank auch von mir an dich an der Stelle. Ich finde, das ist wirklich also immer die Sahne, die du oben auf unseren kleinen Sandkuchen hier drauf sprühst und die Kontakte sind ja da und die haben ja auch Bock, nur ihr müsst es mal so sehen, es ist ja auch Wahnsinn, da wirklich während der Rallye irgendwie zu sagen, Mann, ich rede jetzt mal eben mit einem deutschen Rallye-Podcast, ne?
Das ist schon nice so.
Also teilweise sieht man ja auch bei den Fernsehsendern oder auch bei Red Bull und so sieht man manchmal, da haben die ja manchmal auch weder Zeit noch Bock, irgendwie was zu sagen, weil die einfach zu tun haben. Und dass sie sich dann uns widmen, das ist schon einfach mega und das hast du wunderbar eingetütet. Und mit Sicherheit hören wir die dann im Laufe des Jahres bei Dakar FM mal.
Ne, damit ja, ich den einen oder anderen sicherlich, gerade Cesare, der in der Wüste übernachtet hat und so. Da gibt es sicherlich noch die eine oder andere Story, die wir da ausgraben können. Und Chrissi, bin ich sehr gespannt.
Gleich hören wir das Interview, gleich skippen wir darüber, aber vielleicht einen kleinen Ausblick noch, was Dakar FM, also hier geht natürlich auch der Bergcast weiter, nächste Woche gibt es eine neue Folge, mich fragt ja keiner, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen und da werden wir auch noch mal so ein bisschen über die Rallye reden, aber vor allem natürlich über alles, was uns sonst so beschäftigt in unserem kleinen Motorrad-Abenteuer-Kosmos. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen Ausblick geben, wird hier noch was kommen? Wollen wir irgendwie noch mal was machen zur diesjährigen Dakar?
Definitiv, ne? Also wir haben uns überlegt, dass wir mit Mike zusammen noch mal einen Recap machen zur Dakar.
Ja.
Vielleicht kriegen wir auch noch den einen oder anderen Gast aus Südafrika oder so dazu, mal schauen. Mhm. Also dass wir da noch mal uns ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht auch eher auf so einer emotionalen Gefühlsebene, wie wir das Rennen gesehen haben, wie wir es durchlebt haben, was wir dazu denken und so weiter und so fort. Das nochmal durchzusprechen, da wird auf jeden Fall was kommen. Dann werden wir sicherlich, ich will nicht sagen die komplette Saison, das hat sich teilweise einfach so ein bisschen überschnitten und so, aber wir werden wieder sicherlich über die eine oder andere Rallye hier berichten, der Rallye-Weltmeisterschaft. Das werden wir auf jeden Fall machen bei Dakar FM. Und auch so, wenn es irgendwie was Spannendes, Neues gibt aus der Welt der Rallye, dann erfahrt ihr das hier im Rallye-Talk auf an den zu weisen, also so mein Solo-Rallye-Gequatsche. Da wird es viel drüber geben, weil ich die Bosnia-Rallye jetzt dieses Jahr mitfahre, wie ich die angehe, was ich mir da für Ziele gesetzt habe. Ich werde vielleicht auch nochmal so einen persönlichen Abriss mit Gedanken zur Dakar machen, die jetzt nicht so zu Dakar FM passen. Genau, also da wird einiges kommen. Wir werden mit Mike eine Mindset-Folge machen in Dakar FM, also speziell darum, wie das geht. Wir werden sind gerade dran, einen relativ doch bekannten Gast aus dem Motorsport mit Dakar FM so eine kleine Quatsch-Folge zu machen. Ja, das ist so das, was mir gerade mal spontan einfällt und da wird sicherlich über das Jahr noch das eine oder andere dazukommen, was wir jetzt gerade selber noch gar nicht auf dem Zettel haben.
Bleibt uns Danke zu sagen an euch da zu Hause, die uns hier mitbegleitet haben durch diese wilde Achterbahnfahrt, die noch nicht ganz zu Ende ist, aber ich sag mal, die meisten Loopings haben wir jetzt mit euch zusammen gemacht. Es ist, das hast du eben schon skizziert, immer echt wild. Es ist ein Aufwand. Es ist alle 2 Tage hier mit unserem normalen Leben noch nebenher. Upload, schneiden, dies, das, Ananas. Aber wir machen es einfach gern. Wir lieben es dolle. Und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr. Und ja,
verbleiben. Da ist das Feedback halt auch Belohnung ein.
Ja, ja.
Ne, das ist also, dass ich will jetzt gar nicht so, dass wir da bemitleidet werden. Das war ja unsere Idee und so. Aber das Feedback, und wenn ich dann gerade sowas lese, also wenn Leute dann irgendwie jetzt schon ein paar Mal gesehen, boah, so war so nah wie mit euch, war ich noch nie an der Dakar dran und so weiter und so fort und alles, was.
Ja, ist schon voll.
Also, das ist für mich Belohnung, da freue ich mich so drüber und denke mir, geil, genau das war die Idee, das, die Motivation hinter dem Ganzen. Und ja, das motiviert für mehr.
Da verdrücken wir uns auch ein kleines Tränchen. So, und jetzt geht's rüber zum Interview. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit Grizzy. Und Grizzy.
Ja, Sharon Moore.
Ganz am Ende kommt da nochmal ein, zwei Sätze.
Aber na klar, ich mache nochmal zwei, drei Sätze zusammengefasst in Deutsch vom Interview für euch. Und würde ich sagen, dann geht's rüber.
Ciao, schön sauber bleiben.
Radio Dakar FM.
So, hi Sharon. Welcome to the Dakar FM podcast, and thank you so much for taking your time and sharing a bit of your adventure on the Dakar 2024 with us here.
Thank you so much for having me. It's cool to be on some different platforms.
Yeah, really cool. So this is one of the very small number of the German platforms. So I'm sure we will get some new followers for your Instagram and stuff like that from Germany now.
That sounds good. Yeah. I've got a good connection with the Germans, so I really like that. Let's keep going.
Perfect. Yeah, let's keep it going, man. So maybe you can just give us a quick introduction about yourself, who you are, what you're doing, how do you end up in doing the Dakar, and that would be super cool.
Cool. So my name's Sharon Moore. I come from South Africa, from a tiny little town in the middle of nowhere, and just grew up racing motorbikes, always had bikes around. And I think like any child that has bikes in their life, Dakar is like the ultimate. It's like the Olympic Games to an athlete or the World Cup to other sportsmen. So it's the pinnacle. And you always dream of going there. My story is a little bit different, actually. I had a friend come and compete at Dakar in 2007, a really close friend, kind of like my big brother, Alma Simmons. And he actually came to Dakar and passed away, unfortunately, on stage 6. And when that happened, like, the Dakar died for me as well.
Mm.
It was quite a crazy thing, you know, something you've looked up to your whole life and dreamed to get to, just kind of like died with him. And As my racing career kind of evolved and I started to race more and became a champion in South Africa and raced, you know, around the world doing ISDEs and all sorts of other things.
Yeah.
I kind of looked back towards Dakar and kind of thought, well, let me look into this and, you know, maybe go and do it in his memory and try and, you know, tick that box. And I always wanted to do Dakar like the original way, where it was intended to be made, and get that real Dakar experience. So I looked into going into the Muller Moto class, original white moto. And 2022, I jumped in head first to Muller Moto. And yeah, it was a crazy experience. I think I finished 4th and just outside the top 30 in my first year.
Wow, that's impressive, man.
Yeah, and then came back 23 and actually won the original white moto class. And just like have fallen in love with Dakar. And yeah, now I'm here for my third Dakar already. I can't believe it. And having the time of my life.
Oh wow, that sounds so cool, man! I got goosebumps by the story from a friend. So very sorry to hear that. And but I think it's an awesome way to honor him in doing Dakar. I think not many people will understand that, but if you love the sport, then I guess you understand. So that's very, very heart touching. Really cool, man, that you're doing it this. But I guess now this year you are not a Malle Moto rider or original by Motul or whatever you call it. So you're with the team this year.
Yeah, exactly. So they've implemented a new rule. If you win the original white Moto class, you have to move on.
Ah, okay.
Which is cool. I think it's quite good to keep the class fresh and you know, bring in a new group of riders all the time.
So guys, if you haven't recognized, we're talking with the last year Malle Moto winner from Dakar, which is pretty badass. So really cool.
I'm actually I'm actually literally standing watching the Malamoto guys as we speak right now, and I have no envy of them right now at all.
Yeah.
It's such hard work.
Yeah, it's really hard work. So yeah, maybe share a little bit more about your thoughts and what how's the different how it feels for you being now there with the team compared to do it in the Malamoto style or original Biomatool class.
So I've actually been thinking about it quite a lot, and I think the key difference is when you do original Biomatool, your life is that. You know, you've never got time to walk around and speak to anyone else. You literally come in and you're working on your bike and prepping your bike and setting up your tent, and there's a little area for them, and that's your area for Dakar. Now with the team, I have the freedom to walk around and interact with different people and see different things and really experience the whole Dakar. So with Malamoto, the original Malamoto, you experience just that intensely for 2 weeks. But through the team, I feel like I'm getting a better understanding of the whole Dakar experience.
Yeah, yeah, that's really cool. And I think there are so many very interesting people there to talk about and learn from them and or chat with them, sharing stories and thoughts. So that's kind of the rally part as well.
Yeah, for sure. The camaraderie here is, I think, next level. Because firstly, for one, it's so difficult to get to Dakar because it's so expensive. You know, so everyone has to go through that same struggle. And then once you're here, you're struggling together through the stages.
Yeah, yeah. So it's from one struggle into another struggle. it's crazy, but I understand this. And so, yeah, from the financial side, how do you tackle this? Do you have many sponsors which helping you reaching it there? Or how do you tackle this? It's always kind of climbing the Mount Everest, getting the money ready. And now even with a team, it's more expensive for you, like the Malamoto.
Yeah, it is. It's like literally going from Malamoto to a team, your budget is double.
Yeah.
So, to be honest, it was a lot harder to actually just get to Dakar this year.
Wow. So, but luckily you made it. And man, maybe what do you think personally? How have you developed as a rider and as a person by doing Dakar? Because lots of people say it's kind of a life-changing experience doing the race, but I mean you've done lots of racing, different racing before, so but has Dakar affected your personal development in any way?
It's honestly given me a complete different understanding to how far you can push yourself and what your limits are. You know, you think you can only do so much, but Dakar pushes that envelope to a new level, and it also teaches you so much discipline and control. Because you can come here as prepared as you want to be, but if you're not in control of what you're doing, things can get out of hand very quickly. So, you know, it humbles you, it teaches you discipline, it teaches you patience, it teaches you compassion, it teaches you, you know, how to be a good person. I mean, I've been at Dakar now for 3 years. I haven't met one bad person.
Yeah.
You know, so, you know, and I think bikes gives that to us as well. You know, it really gives us an outlet to, you know, distract from like normal life. And, you know, just be one with the bike and the adventure.
Yeah, definitely. It gives you like the chance to step out a bit of the normal daily craziness world with all the struggles and jobs and phone calls and emails and whatever you have to worry about. So, it's quite really a cool thing.
Yeah, that's exactly it. Because, you know, when you get on a bike and you put that helmet on, there's nothing else that matters. Everything switches off.
Yeah, that's really, really cool. So how do you prepare for Dakar? I guess you're lucky in South Africa. You got much better opportunities to ride off-road than we in Germany got. So how do you prepare? How do you tackle that race?
So we're actually pretty spoiled. Like you say, in South Africa, we got a lot of freedom, but we also have good deserts right there on our doorstep. So we actually spend a lot of time in Libya. We go maybe 3, 4, 5 times a year, and we do like week to 2 week camps.
Yeah.
And just do road books in the desert. And it's really, really benefited us hugely. Myself and Ross do a lot of work together, and it's been super beneficial.
Yeah, cool. That's really, really nice. So, yeah, I've talked to Willem Evenand a lot and Garrett from Myra, so who brought us in touch. And that's really nice to hear what the guys have there for opportunities. And really nice. So you're 22nd overall at the moment, which is, I think it's really a very good, good placing at the moment, so a good position. What are your goals for next week?
Look, I really want to be in the top 20. That's been my goal coming into Dakar. And my goal for the first week was to survive, be safe, be calculated, be consistent. I haven't crashed. I haven't done anything silly. I haven't pushed too hard, so the body is still feeling at 100%. I feel good. And now this next week, I want to really start pushing and get into the top 20.
Yeah. Oh, we keep fingers crossed for you that you will do it. So it's like kind of a half an hour at the moment, which you have to gain back, I think, from place 20 from the Portuguese Antonio. And we will keep fingers crossed that will work out for you. And we will check you definitely. But I've one more question. So if you think about the first part of the rally, which we've seen so much different terrain from super rocky to the big soft dunes and the chrono stage. And so do you have kind of thing which stands out for you, which you say that was the horrible stage or that was really bad and I don't like it, and that was my absolute highlight of the first week, which was kind of the best stage or the best moment or whatever?
I think honestly the 48 hour was my favorite and worst moment. It was the hardest thing I've ever done.
All in one.
It was also, also the most rewarding.
Yeah, that's cool. But you made it to a bivouac, I hope.
Yeah, of okay. course. Yeah. And made it strong, you know, managed the bike because that was very important. But yeah, it was incredible to stay in the desert, camp out under the stars, and do 600 kilometers in the dunes was super tough but super rewarding.
Yeah, wow, that's so cool. So I've heard a few guys which got stuck in the desert. They haven't managed to reach one of the bivouac points, and the helicopter tries to drop down some sleeping bags and some food that they can survive. So it's incredible. So to which bivouac point did you made it?
I made it to D before the cattle.
Yeah.
So I was good, like within good time. So it was like, you know, for me it was easy, but some of the guys had a really tough experience.
Yeah. And can you tell us maybe a little bit, because I was worried, not worried about, but I was thinking about, maybe how does it work and how does it feel for the riders? How was it with the transition now, because you've jumped on a plane after the chrono stage and your bikes were transported to Riyadh now for the rest day. How did that went and was it okay, or was it more kind of a distortion or something like that for the flow in the race?
I know, I thought it was pretty cool. It really didn't affect that too much. I mean, we got on a bus on a plane and we were here.
Well, that's
next
cool,
morning, our bikes were here, so it was pretty easy. But it's quite a contradiction. I mean, we spent one night in the desert camping out with no assistance because we want to go to the roots of Dakar, and then the next day we're on a plane flying somewhere else, you know.
So yeah
like let's go back in time and then jump into the future, you know.
Also,
like, I think a really cool experience. It was special, you know, to have a flight with all the top guys on. We also had a joke, you know, if anything happened to that flight, the Dakar would be over pretty quickly.
Yeah, luckily it didn't, but yeah, true story.
Yeah, exactly.
If there would be any troubles with the plane, it can't go off, and so something like that, would be kind of cool story.
Yeah, good thing we had good pilots.
Yeah, luckily. Oh man, but that's that was a quite of a very important and a kind of expensive freight, so they wouldn't mess around with that one, sure. I guess.
For sure.
Super cool. So yeah, Sharon, thank you so much for taking the time, and we keep fingers crossed for you that you're clawing back some time and reach the top 20. We will follow you, and maybe we can catch up after Dakar for a few minutes and see how it went. And we keep fingers crossed for you, and once again, thank you so much. And guys out there, just go and check Sharon Moore on Instagram, Facebook, leave a comment there and follow him, and just leave out there support for him.
Yeah, thank you very much for your time, and thanks to everybody listening in Germany. There's an awesome culture of motorcycle enthusiasts there, and it's awesome to share my support, my love, and my passion for motorbikes with you guys.
Yeah, perfect. Thank you so much.
See you, Chris.
Yeah.
Do you want another luggage?
Cool. Ja, hier wieder die kleine Zusammenfassung auf Deutsch vom Interview mit der Charon Moore. Charon ist schon seit seiner Kindheit auf Bikes unterwegs und ist dann da auch relativ früh in den Motorsport, Rennsport in Südafrika gekommen. Der lebt da mitten im Nirgendwo im Busch und da bietet sich das natürlich an, ist das Motorrad ein gutes Fortbewegungsmittel und dann auch irgendwann Sportgerät. Er ist dann seine Rennkarriere weiter verfolgt und ist dann weltweit verschiedenste Enduro-Rennen gefahren, verschiedenste Enduro-Rennserien und hatte die Dakar schon immer so wie auf dem Zettel, das ist wie so für einen Bergsteiger der Mount Everest. Und ja, leider hat er einen sehr, sehr guten Freund in der Dakar 2007 verloren, der ist da gestorben und ab dem Moment war dann die Dakar für ihn auch erstmal vom Tisch und als seine Rennkarriere dann aber einfach immer weiterging, kam dann irgendwann mal dieser Gedanke doch wieder auf, die Dakar zu fahren und vielleicht auch speziell, um die Erinnerungen an seinen Freund hochzuhalten, so in seinem Gedenken das Rennen zu fahren. Und das hat er getan und ist dann 2022 in die Malemoto-Klasse gestartet und hat dann 2023 die Malemoto-Klasse gewonnen und musst jetzt mit dem Team fahren, weil wenn du die Malemoto-Klasse mal gewonnen hast, dann darfst du nicht mehr in ihr starten, einfach um die Klasse offen zu halten für neue Fahrer, die danach kommen. Die ist ja auch immer limitiert auf 25 Stück. Und ja, für ihn ist das natürlich jetzt eine ganz neue Erfahrung mit Team. Er hat viel mehr Zeit, sagt er, sich mit anderen Leuten da zu treffen, durchs Biwak zu laufen, Erfahrungen auszutauschen. Also nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, ganz andere Perspektive. Aber eben auch, dass es viel, viel schwieriger war, das Geld zusammenbekommen, denn das ist einfach so mal circa das Doppelte, was man dann an monetären Reserven braucht, Malemoto im Vergleich zum Fahren mit einem Team. Und er selber sagt, naja, er hat sich einfach als Mensch durch die Dakar wahnsinnig weiterentwickelt. Er hat gesagt, man denkt immer, man kann nur dies oder jenes oder kommt nur bis an den und den Punkt. Und die Dakar lehrt einen, dass unsere Grenzen viel, viel, viel weiter draußen liegen als da, wo wir sie uns selber vielleicht setzen. Und die Dakar lehrt einen das, sich selber weiter zu pushen. Und auf der anderen Seite sagte, ich habe noch keinen schlechten, unsympathischen Mensch hier getroffen im Biwak oder im gesamten Rallye-Sport. Es formt den Charakter, es macht einen demütig, es macht einen dankbar, es macht einen mental stark und dafür ist er extrem dankbar. Vorbereiten tut er sich natürlich, ja, Südafrika, die haben tolle Bedingungen selber zum Fahren, also direkt vor der Haustür. Er ist allerdings auch ein guter Freund von Ross Branch und die sind so 3 bis 4 Mal im Jahr für 1 bis 2 Wochen in Namibia dann zum Dünentraining mit Roadbooks in den Dünen zu navigieren und haben natürlich auch in Südafrika die eine oder andere Halbwüste oder Gegend, wo es sehr sandig ist. Also die haben da wirklich Top-Bedingungen zum Vorbereiten. Ja, das waren jetzt erstmal die wichtigsten Punkte vom Interview, bis vielleicht noch, dass er sich als Ziel gesetzt hat, in die Top 20 zu fahren. Das hat leider nicht ganz geklappt, aber da drücken wir eben einfach fürs nächste Jahr die Augen, denn er ist auf jeden Fall ja Dakar-süchtig und ich bin mir sicher, dass wir Charon da noch das eine oder andere Mal am Start sehen werden. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die kleine Zusammenfassung hier nochmal Spaß gemacht. Macht es gut!
Radio Dakar FM.